Ich möchte auch nochmal ein Gebet sprechen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend, halte Hände über uns. Rühre uns an mit deiner Kraft. Amen. Ja, so schnell darf ich wieder bei euch sein. Das freut mich. War nicht geplant, aber ihr seid flexibel und ich bin's auch. Und dann hat es jetzt, denke ich, gepasst. Vorhin haben wir das schon gehört, bei einer Hiobsbotschaft denkt man ja normalerweise an etwas Schlimmes, an ein Unglück, an einen Verlust. Jemand ist gestorben, aber auch eine schlimme Verletzung. Im Sport wird der Begriff relativ häufig verwendet, vor allem dann, wenn ein oder mehrere Fußballspieler für ein wichtiges Spiel ausfallen. Da hat der Trainer dann noch eine Hiobsbotschaft bekommen. Und jetzt haben drei Bayern-Spieler eine Hiobsbotschaft bekommen und müssen damit klarkommen, ja, für die nächste Zeit. In einer Gemeinde könnte eine Hiobsbotschaft dann auch so aussehen, dass ein beliebter Prediger sagt, Leute, ich war jetzt lang genug bei euch, ich ziehe jetzt weiter. Und darüber sind alle ziemlich traurig und entsetzt vielleicht. Oder man hat in ein wichtiges Projekt investiert und dann ist alles nicht zustande gekommen. Vielleicht ein Kaufvertrag von einem Haus oder so. Ja, das könnte auch eine Hiobsbotschaft sein. Oder wenn plötzlich vier Familien beschließen, wie ich es bei einer anderen freien Gemeinde vor einiger Zeit erlebt habe, wir verlassen die Gemeinde und wir fangen eine neue Gemeinde an. Das ist dann auch eine Hiobsbotschaft. Und wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal irgendeiner Weise so eine Hiobsbotschaft vernommen im Familienkreis oder in der Firma oder in der Gemeinde. Das Ganze geht ja auf den Anfang des Hiobsbuches zurück, als dieser eine Schreckensnachricht nach der anderen erhielt. Wir haben es schon gehört, Kinder starben, Knechte wurden umgebracht, Vieh wurde gestohlen, Häuser brannten nieder und all dies passierte in relativ kurzen Abständen so hintereinander. Und der Hintergrund war ja, was wir auch schon gehört haben, dass Gott dem Satan erlaubte, Hiob solches Leid zuzufügen. Da heißt es, ich zitiere nur einen Vers in Kapitel 2, der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Und dann erleben wir, wie Hiob in seinem Leiden mit sich, mit seiner Frau, mit seinen Freunden und mit Gott ringt. Doch in all dem wird uns Hiob zum Vorbild. Obwohl diese Katastrophen sich in seinem Leben ereigneten, konnte er ausrufen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob ist uns ein Vorbild, weil er nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten Gott die Treue hielt. Aber Hiob war nicht immer der leidende Hiob. Das ist ja so manchmal, wenn man einen Mensch betrachtet, dann hat man oft so eine einseitige Vorstellung von diesem Menschen. Ich denke manchmal, wenn die Menschen jetzt im Altenheim sind und die Helfer und die Pflegerinnen sehen nur diesen alten Menschen vor sich, da ist man schnell in der Versuchung, der ist jetzt so, wie er ist. Aber der war mal ganz anders. Sie ist ja an meiner eigenen Mutter. Mal so aktiv und lebendig und fleißig und eifrig, die hat mir mal, als ich in Adelshofen auf der Bibelschule war, zu meinem Geburtstag, ich weiß nicht wie viel, ich glaube an die 15 Kuchen gebacken und mein Bruder hat sie im Auto nach Adelshofen für die ganze Mannschaft von 80 Leuten transportiert. Da musste er langsam fahren, weil da war alles voll mit Kuchen. Und jetzt weiß sie oft nicht mehr, wo sie ist. 92. Und das ist oft unsere Versuchung, den Menschen so nur aus einer Perspektive zu sehen. Und es ist gut, dass es ein Kapitel im Buch Hiob gibt, wo wir einen ganz anderen Hiob kennenlernen. Manchmal finden wir dieses Kapitel gar nicht, weil das Buch Hiob so anstrengend ist, dass wir kaum bis Kapitel 29 lesen werden. Aber da haben wir jetzt einige Verse, die uns einen ganz anderen Hiob erstmal vorstellen. Ich lese und ihr dürft das vorne mitlesen. Und Hiob hob abermals an mit seinem Spruch und sprach, oh, dass ich wäre wie in den früheren Monden, in den Tagen, da Gott mich behütete, dass eine Leuchte über meinem Haupt schien und ich in seinem Licht durch die Finsternis ging, wie war ich in der Blüte meines Lebens, als Gottes Freundschaft mein Zelt beschützte, als der Allmächtige noch mit mir war und meine Kinder um mich her, als ich durch Milch schritt und die Felsen mir Ölbäche ergossen. Wow, ein ganz anderer Hiob wird uns hier geschildert. Die Beziehung zu Gott in hellen Farben. Er bezeugt, er bewahrte mich. Sein Licht war über mir. In seinem Licht ging ich durch die Finsternis. Was heißt das konkret? In seinem Licht ging ich durch die Finsternis. Hiob hat im Licht Gottes Entscheidungen getroffen, mit Gottes Licht Prüfungen bestanden und mit Gottes Licht Schwierigkeiten gemeistert. Gottes Licht, das ist in erster Linie sein Wort. Das sind seine Zusagen, seine Verheißungen. Ein Missionar hat einmal diesen Satz gesagt: Was du im Licht erkannt hast, das halte fest in der Finsternis. Ja, das, was wir im Licht erkennen, wenn es uns gut geht, das können wir abspeichern. Und diese Abspeicherung soll uns zur Hilfe werden, wenn wir durchs dunkle Tal gehen. Dann soll es uns zum Licht werden, was wir abgespeichert haben aus den guten Tagen. Hiob beschreibt sein Verhältnis zu Gott noch intimer, wenn er sagt: Gott, der Allmächtige, war mit mir. Ja, er war mein Freund. Toll, dass dieses Bild schon im Alten Testament, auch gerade bei Hiob, zu finden ist. Er war mein Freund. Ja, Hiob wird uns in mehrfacher Weise einfach als Vorbild in der Gottesbeziehung geschildert. Und das Höchste war ihm die Freundschaft mit Gott. Diese Freundschaft mit Gott, davon lebte er. In dieser Freundschaft wusste er sich geborgen. Er pflegte sie. Sie war Grundlage für den Segen und das Wohlergehen. Grundlage für sein Glück. Diese Freundschaft hatte große Auswirkungen, nicht nur auf ihn und seine Familie, sondern auch auf die anderen Beziehungen, die er in seiner Umgebung hatte. Das lesen wir nachher noch im Verlauf des Kapitels. Ich war mal so 9 Jahre lang zuständig für die Konfirmandenarbeit in der Kirchengemeinde in Linkenhain. Und über viele Jahre hatten wir dieses Thema als Freizeitthema, die Freundschaft mit Gott. Ein wichtiges Thema für Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Denn wir leben von der Freundschaft Gottes. Und nicht von unserer christlichen Leistung, nicht von unserer Anstrengung leben wir. Nicht von unserem, wir sind so brav und anständig und folgen den Regeln. Nein, wir leben von der Freundschaft Gottes. Und deswegen brauchen wir eine Vision von der Freundschaft Gottes. Und diese Vision, die muss immer wieder erweitert und vertieft werden. Aber eine Grundvision brauchen wir. Und sie muss vor meiner Leistung stehen, vor meiner Erkenntnis, vor meiner Hingabe, vor meinen Ideen ist die Freundschaft, die Gott mit mir hat. Ein wichtiger Bestand, ein festes Etwas in meinem Leben. Doch in seinem Leiden, da dachte Hiob, und das war sein größtes Leiden, das größte Leiden war nicht der Verlust, den er erlitt, das größte Leiden war der seelische Schmerz, dass er dachte, Gott hat jetzt seine Freundschaft mit mir aufgekündigt. Das war sein größtes Leiden. Gottes Freundschaft, ich erlebe sie nicht mehr. Ich spüre sie nicht mehr. Sie ist nicht mehr in meinem Alltag Realität. Das ist wie wenn ein sehr guter Freund auf einmal so ganz anders handelt. Nichts mehr von uns wissen will, schweigt. Und wir grübeln und grübeln und grübeln und kommen nicht dahinter, was mit ihm geschehen ist. So muss es Hiob in etwa gegangen sein. Er rätselt und grübelt und er verteidigt sich seinen Freunden gegenüber, seiner Frau gegenüber. Er versteht nicht, was mit der Freundschaft passiert ist, die Gott einst zu ihm hatte. Wo es ihm so gut ging, ja, dass er sagte, dass er durch Milch schritt, und die Felsen mir Ölbäche ergossen. Wie war ich in der Blüte meines Lebens, als Gottes Freundschaft mein Zelt beschützte. Ja, und er wusste natürlich nicht von dem Hintergrund, dass Gott dem Teufel erlaubt hatte, ihm das alles anzutun. Und Gott lässt ihn sehr lange zappeln. Aber eines ist am Ende auch klar. In der ganzen Zeit des Leidens hat Gott nie seine Freundschaft aufgekündigt. Auch wenn Hiob das Gefühl hatte, es war nicht so. Unser Gefühl zeigt nicht immer die Realität an. Vor allem nicht die geistliche Realität. Ja? Hiob, und Gott hat Hiob vertraut, dass er durch diese Prüfungen kommt. Sonst hätte es ihm nicht, dem Teufel das nicht erlaubt. Und so hat er vor Gott, vor dem Teufel und vor aller Welt die Prüfungen bestehen müssen. Manche sagen, er ist so ein bisschen der alttestamentliche Prototyp für Jesus. Vielleicht auch die Frage, kann ein Mensch für Gott die Erlösung für die ganze Menschheit erwirken? Und vielleicht war Hiob da ein Versuchselement und dann musste man sagen, nein, ein Mensch kann es nicht und Gott schickt seinen eigenen Sohn. Gibt es manche Ausleger, die das so in etwa deuten würden? Ja, aber jetzt passiert das eine. Nach dieser Leidenszeit, als Hiob da durch war, da hat er noch einen größeren Freundschaftsgewinn. Die Vision der Freundschaft war noch viel tiefer und noch herzlicher geworden. Denn am Ende, da ruft Hiob aus, früher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Nun aber habe ich dich von Angesicht zu Angesicht gesehen. Auf einmal, durch alles Leid hindurch, war die Freundschaft enger geworden. Mitten im Leid hat Gott ihm noch eine klare Vision der Freundschaft geschenkt. Zweifel an der Freundschaft Gottes, das kann schon aufkommen in schweren Prüfungen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da sind wir Menschen, da, wenn man vieles oder vielleicht sogar alles verliert, einen Menschen verliert, seinen Besitz abbrennt, dann grübelt man schon. Weshalb, wieso, warum? Ich habe das erlebt in Linkenheim, als ein 11-jähriges Mädchen an der Straßenbahn noch der Freundin Abschied nehmen wollte und dann die Straßenbahn so mit den Händen hinklatschte, dann fiel und von der Bahn überfahren wurde und gestorben ist. Mit die größte Beerdigung, die zweitgrößte, die größte war die eines Pastors, die ich miterlebte. Schlimm, da fragen sich die Eltern schon, wieso, weshalb, warum. Oder bei uns im Dorf. Gestern habe ich noch eine Mutter getroffen und ihre Tochter. Und die zweite Tochter von dieser Mutter, von dieser Familie, ist entführt worden vor über 40 Jahren. Man hat nie wieder was von ihr gehört. Verschollen, verschwunden. Nur das Fahrrad noch aufgefunden, aus unserem kleinen Dorf. Da fragt man sich schon. Da kann man schon zweifeln werden. Und ich habe hier auch ein Buch von einem jungen Theologiestudenten, der 10 Jahre lang im Krankenlager war. Aber die 10 Jahre waren für ihn eine Hochschule des Leidens, aber auch des Erlebens der Freundschaft Gottes. Und er hat vor allem dieses eine buchstabiert, dieses eine Wort: Lass dir an meiner Gnade genügen. An der Gnade genügen zu lassen. Und dann hat er diesen Liedvers als Grundvers über diese Jahre geschrieben, dass Gott sagt, ich meine es gut, ich mache es gut, daran lass dir genügen. Wenn meine Hand dir wehe tut, wenn meine Hand schwer auf dir ruht, ich lasse dich nicht liegen. Ich bin die Antwort auf all deine Fragen und ich bin stark in deinem Versagen. In mir darfst du siegen. Also wunderbares Büchlein, die 10 Jahre, wo er seinen Krankheit beschreibt, er stirbt dann. Aber so eine tiefe Erkenntnis, die er in dieser Zeit gewinnt, dass man wirklich sagen kann, am Ende dieser Leidenszeit war die Vision der Freundschaft zu Gott eine viel intensivere und stärkere geworden. Auf der Konfirmandenfreizeit, da haben wir uns Sätze gebastelt. Ja, was ist eine echte Freundschaft? Da könntet ihr auch mal zu Hause mal so ein paar Sätze an den Kühlschrank kleben. Und das auf Gott beziehen. Eine echte Freundschaft, haben wir dann geschrieben, ist wie ein loderndes Feuer, an dem ich mich immer wärmen kann. Eine echte Freundschaft lebt von Vergebung und Einsicht. Eine echte Freundschaft ist da, wo ich jederzeit Hilfe holen kann. Eine echte Freundschaft entsteht da, wo ich mir gerne Zeit nehme für den anderen und so weiter. Das sind so ein paar Sätze aus diesem Programm mit den Konfirmanden. Was bedeutet es jetzt aber konkret, die Freundschaft Gottes handfest zu erfahren? Wir haben es bei Hiob schon mal ein Stück weit gesehen, bewahrt. Er hat gespürt, Gott ist mit seinem Licht in meinem Leben. Er hat Wohlstand erlebt, die Kinder sind geraten. Er war einfach glücklich in dieser Zeit. Ja, und eine Krise zu überwinden, das gehört zu unserer Lebenserfahrung dazu. Also ich habe auch so manche Krisen schon überwunden. Wahrscheinlich kann ich jetzt etwas einfacher und fröhlicher darüber erzählen, weil sie eben hinter mir liegen. Ja, wenn man so mittendrin steckt, das ist schon was ganz anderes. Aber alles hat eine Begrenzung. Auch die Nacht hat eine Begrenzung. Die Krankheit hat eine Begrenzung, die Krise hat eine Begrenzung. Das durfte auch Hiob erleben. Das habe auch ich erleben dürfen. Ich habe mal eine Weile war ich arbeitslos und wusste echt nicht, wie es weitergehen soll. Ja. Und dann habe ich schon überlegt, soll ich mich irgendwie selbstständig machen, soll ich frei irgendwas machen, habe mich bei manchen gemeldet und musste da tatsächlich so zum Arbeitsamt und für ein paar Monate Arbeitslosenhilfe in Anspruch nehmen. Kein schöner Gang. Und dann immer wieder in die Beratung gehen, was könnte man denn machen, beruflich und so weiter. Und da ist nichts dabei gewesen. Und dann hat ein älterer Pfarrer hat mir einen Tipp gegeben und den habe ich dann verfolgt. Oft sind es dann Menschen, die Gott uns in den Weg stellt und in den Weg schickt, die einen Rat geben. Und in dem Rat ist Gottes Freundschaft mit drin. Und so war es auch. Ich habe mich dann nochmal bei der evangelischen Kirche beworben. Früher war ich auch eher in der freien Missionsarbeit draußen, aber dann wieder in der Kirche beworben und siehe da, bin genommen worden. Ich habe dann eine erste Bewerbung bei einer Gemeinde, die lief dann allerdings nicht erfolgreich, dann bin ich wieder unten gewesen. Aber wenig später kam eine zweite Bewerbung und dann habe ich 13 wunderbare Jahre in der Kirchengemeinde in Linkenheim verbracht. Und vor knapp 10 Jahren, eine andere Krise zu nennen, bekam ich Probleme mit meiner Lunge. Meine Frau ging den Berg hoch und ich habe es nicht mehr geschafft, so schnell hinter ihr herzukommen. Ging dann zum Arzt und mehrere Untersuchungen hat man dann eine Lungenfibrose festgestellt. Keine sehr schöne Krankheit, wo man dann eben kurzatmig wird, die Lunge nur noch so 60% oder so hergibt. Und dann hat aber ein gläubiger Arzt aus unserer Gemeinde gesagt, er kennt einen Professor, der ist eine europäische Kapazität auf dem Gebiet, mit dem hat er nämlich studiert und er hat sich in diese Fachrichtung weiterentwickelt. Hat mit mir dort einen Termin ausgemacht und ich bin seit 10 Jahren bei einem wunderbaren Professor, der gläubig ist, mit dem ich über manches reden kann und muss dann 1, 2, 3 Mal im Jahr nach Gießen an die Uniklinik gehen, wird da wie ein Privatpatient behandelt. Und dort ist eine wunderschöne Kapelle, da ziehe ich mich immer wieder gerne zurück und bete und lese die Bibel. Wunderbar. Freundschaft Gottes. Oder auch, dass mein Buch zustande kam, ich habe das mehrere Jahre lang nur für mich so übersetzt und dann an 2, 3 Verlage geschickt. 2, 3 haben gesagt, nö, oder einfach so zurückgeschickt, sie wollen das nicht, können das nicht. Drucken, aber dann ein Verlag hat gesagt, ja, das gefällt uns, wir machen das. Und jetzt darf ich das Buch weitergeben und die einen oder anderen haben mir schon gesagt, dass sie sich über die Texte freuen und über das, was ihnen da als geistliches Wort Mut zuspricht. Ja, die Freundschaft Gottes, sie ist da in eurem Leben, aber sie beinhaltet auch Prüfungen, Anfechtungen und Herausforderungen. Das müssen wir einfach so stehen lassen. Aber wir dürfen wissen, wenn wir durch diese Prüfungen durch sind, stehen wir oft stärker da auf dem Felsen, sind wir oft reifer geworden, haben wir einen tieferen Einblick in die Freundschaft Gottes. Und in der Freundschaft Gottes hat Gott immer wieder, in den Leiden hat Gott immer wieder verschiedene Ziele mit uns. Einmal will er, dass unser Glaube gestärkt wird, dass wir eine tiefere Schau der Freundschaft Gottes erhalten. Und dann will er uns auch herausführen aus den Krisen. Und
Er will uns unabhängiger machen von Menschen. Als ich meine psychische Krise hatte, so 3 Jahre lang, da bin ich nachher unabhängiger von der Meinung der Menschen gewesen. Und bis heute noch, glaube ich. Und als Viertes passiert oft auch, dass in der Krise nicht nur wir reifer werden, sondern auch Menschen, die mit uns zu tun haben. Eine Gemeinde, die mit uns zu tun hat. Wenn die mit jemandem durch eine Krise durchgegangen ist, ist sie oft in einer tiefer verwurzelt im Glauben, in der Gnade, als es Gemeinden sind, denen es immer nur gut geht. Ja? Also merkt euch mal diesen Satz. Gott segnet uns in dem, was er gibt, und er segnet uns in dem, was er nimmt. Das ist kein leichter Satz zu verstehen, aber ich glaube, das ist eine tiefe Wahrheit. Er hat mir dieser eine Beruf genommen, wo ich drin war. Er hat mir die andere Gemeinde genommen, wo ich mich beworben habe. Und in dem war es Segen, weil er mir dann wieder was anderes gegeben hat, wo ich mich wohler fühlte, wo ich mich mehr entfalten konnte. Ja, hier müssen wir aber auch aufpassen, dass wir nicht unser Versagen immer gleichsetzen mit dem, was Gott uns nimmt. Ja, das ist immer noch ein Zweierlei, weil wo ich versage, da ist oft auch Sünde und Eigenwille im Spiel. Das ist nicht das, was Gott mir unbedingt dann nimmt. Also nicht sagen, bei jeder Scheidung hat Gott mir das genommen. Es kann einen Prozess geben, wo man das vielleicht auch so erkennt. Aber von vornherein das zu sagen, das ist eher gefährlich. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, wie können wir die Freundschaft Gottes noch tiefer erleben? Wie können wir noch mehr davon zehren? Wie kann sie uns noch stärker bewusst werden? Ganz einfach, wenn wir ihn in alle Bereiche unseres Lebens mit einbeziehen. Das ist das Geheimnis. Dort, wo ich Gott in alle Bereiche meines Lebens hineinbeziehe, dort wird die Freundschaft stärker. Da frage ich dann auch, soll ich diese Anschaffung jetzt machen oder nicht? Da frage ich auch, wie soll ich meine Zeit verbringen, meinen Urlaub, meine Sexualität, meine Altersversorge? Ja, all diese Fragen gehören mit in die Freundschaft, die Gott mit uns haben möchte. Wir lesen einen weiteren Abschnitt, um Hiob noch ein bisschen besser kennenzulernen, die andere Hiobsbotschaft. Ja, da lesen wir Vers 7 bis 11. Jetzt ist sein öffentliches Leben, hier erzählt er davon. Wenn ich ausging zum Tor der Stadt und meinen Platz auf dem Markt einnahm, dann sahen mich die Jungen und verbargen sich scheu. Und die Alten standen vor mir auf und blieben stehen. Die Oberen hörten auf zu reden und legten ihre Hand auf ihren Mund. Fürsten hielten ihre Stimme zurück und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Denn wessen Ohr mich hörte, der pries mich glücklich. Und wessen Auge mich sah, der rühmte mich. Hiobs Rolle in der politischen Gemeinde? Keine Frage, er war eine große Persönlichkeit. Er wurde geachtet, geehrt, ja sogar verehrt. Er wurde gelobt und gerühmt, doch er hatte auch etwas zu sagen. Und er nahm seinen Platz ein. Er nahm seinen Platz ein. Was heißt das? Er übernahm Verantwortung. Er handelte mutig. Der Mensch von heute legt ja auf 3 Dinge großen Wert, wenn es so um Berufswahl geht. Das geht euch wahrscheinlich auch so. So in etwa sind wir, glaube ich, angelegt. Er will seine Fähigkeiten einsetzen. Er will am richtigen Platz eingesetzt werden. Und das Ganze muss für ihn Sinn machen. Das ist so ein bisschen die Wertewelt, in der wir, glaube ich, schon leben. Hiob wurde gern gehört. Seine Worte waren entscheidend für das Wohl der ganzen Gemeinde. Die Leute redeten nur Gutes über ihn und lobten ihn. Junge Leute brachten Ehrfurcht ihm entgegen, ebenso die Älteren. Und die Vornehmen und Einflussreichen, die waren ganz baff, wenn Hiob auftrat. Sein Rat und seine Arbeit wurden anerkannt und gewürdigt. Er war in seinem Glauben eine öffentliche Persönlichkeit geworden. Und er nahm seinen Platz ein. Sein Platz war es, Rat zu geben, im weitesten Sinne zu stärken, zu ermutigen. Das war die Hiobsbotschaft, als es Hiob gut ging. Wenn die anderen den Hiob sahen oder von Hiob was hörten, dann hörten sie etwas Stärkendes, etwas Mutmachendes, etwas, wo sie sagten, oh, der Hiob hat uns jetzt mal wieder auf eine gute Fährte geführt. Es gibt Stimmen heutzutage, die sagen, die sind kritisch, das fehlt noch, das brauchen wir. Da ist immer irgendetwas, was nicht genügt. Ja, irgendwann immer ein Haar in der Suppe. Es gibt Stimmen, die sagen, das sollte noch verändert und verbessert werden. Wir müssen da noch weiter ausholen. Es gibt Stimmen, die hart klingen und sagen, das ist falsch und das ist richtig. Ja, so knallhart, also wenn man in den Kommentaren im Internet liest, da hat jeder recht. Ne? Da geht es immer nur so eindimensional, obwohl die anderen auch Beiträge bringen, auf das zu hören und mal zu sagen, da muss ich jetzt umdenken oder so. Also das hört man ganz, ganz selten. Aber Hiob nahm seinen Platz ein und erlebte seine Berufung. Und wir haben auch unseren Platz einzunehmen, nicht nur in der Familie, auch in der Gemeinde. Jeder hat hier einen Platz, für jeden muss Raum sein. Es gilt, dass wir diesen Platz finden und ausfüllen mit Verantwortung, Ermutigung und Hilfe, dass wir uns dort bewähren. Und da haben große Persönlichkeiten uns ja oft ein gutes Beispiel geliefert. Die haben nämlich meist klein angefangen, sich im Kleinen bewährt und sind dann aufgestiegen und haben sich vielleicht selbstständig gemacht, eine Firma gegründet. Und da klingt eine biblische Regel an. Wer im Geringsten treu ist, den wird der Herr über viel setzen. Und ich denke auch ein Fußballtrainer, ein Fußballspiel, ich gucke ab und zu mal ein Fußballspiel an, da muss zunächst jeder mal seinen Platz einnehmen. Ja, da ist besprochen worden, du bist an dem immer dran, du versuchst da die Innenverteidigung, du schießt die Tore hier. Ne? Und natürlich müssen sie nicht stur an dem Platz bleiben, auch ein Ohr haben, dass der andere jetzt mal Hilfe braucht. Ja? Zwei rennen dann auf einen zu, um den Ball abzunehmen. Schönes Teamwork, was man da beobachten kann. Auch den Ball dem anderen zuspielen, der frei steht. Ja? Und so sind wir auch eigentlich in der Gemeinde. Unseren Platz einnehmen heißt, links und rechts zu schauen, wo kann ich ermutigen, wo kann ich helfen, wo kann ich jemanden zu Hilfe kommen. Ja, wer braucht gerade meine Freundschaft, mein Gebet? Und es gibt dann in Gemeinden immer wieder Leute, die zu allem ihren Senf dazugeben, aber versäumen ihren Platz so richtig verantwortungsvoll einzunehmen. Ich habe früher das auch, ich habe als tolle Ideen gehabt, bis mich für andere natürlich, ne? Bis mich jemand mal darauf aufmerksam machte, ob ich denn nur die tollen Ideen für die anderen hätte. Und tatsächlich habe ich in meinem Bereich da nicht immer die beste Leistung gezeigt, wollte aber zeigen, wie andere eine bessere Leistung erbringen können. Ja? Und ich habe das aber auch mal in der freien Gemeinde erlebt, in Darmstadt, da habe ich gepredigt, da saß vor mir so in der ersten oder zweiten Reihe ein junges Pärchen und die haben sich während meiner Predigt schon ein bisschen seltsam benommen. Ja? Ich könnte euch das schon ein bisschen vorstellen, so seltsam verliebt eben. Ne? Und da habe ich sie mal kurz auch darauf aufmerksam gemacht, doch bitte irgendwo jeder für sich zu bleiben oder so. Weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Also hier muss ich jetzt, glaube ich, nichts sagen. Ja? Und interessanterweise hat der junge Mann uns nachher zum Essen eingeladen. Wir waren am Essen beieinander und da kam das Gespräch auch auf die Gemeinde. Ich fand ja nett, dass er dann uns zum Essen eingeladen hat und was spendiert hat. Und dann hat er aber so ein bisschen auch wieder seine Vision gesagt, wir brauchen noch das und da mussten wir noch offener sein für den Heiligen Geist und so. Da habe ich mir nachher meine Gedanken gemacht und gesagt, große Ideen für die Gemeinde, aber weiß nicht, wie man sich in einem Gottesdienst benimmt. Ja? Und versteht ihr diese Diskrepanz, seinen Platz einzunehmen und erstmal da, wo man ist, verantwortlich, treu zu sein und nicht in erster Linie das große Ganze zu kritisieren oder Pläne und Visionen zu spinnen. Das finde ich schon auch wichtig, dass wir das so sehen. Ja, Ermutigung. Das, weiß nicht, ob wir diese Folie jetzt haben. Ach, Moment mal. Ja, okay, die kommt dann nachher. Genau, jetzt lesen wir diese Verse. diese Verse 12 bis 16, da kommt etwas von handfester Hilfeleistung und Ermutigung. Denn ich errettete den Armen, der da schrie, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segen des Verlassenen kam über mich, und ich erfreute das Herz der Witwe. Gerechtigkeit war mein Kleid, und wie Mantel und Turban umhüllte mich das Recht. Ich war des blinden Auge und des lahmen Fuß. Ich war ein Vater der Armen, und der Sache des Unbekannten nahm ich mich an. Ich fange mit dem letzten an. Hiob nahm sich der Sache des Schwachen an. Liste der Schwachen hat er hier aufgezählt. Er rettete den Armen, das Waisenkind, in dem nahm er sich an, der Witwe nahm er sich an. Er stand dem Blinden und Lahmen zur Seite. Er nahm sich des Fremden an und half ihm. Trost spendete er dem Trauernden, Mut dem Mutlosen. Also haben wir diese Folie? Er stand anderen bei, er gab handfeste, okay, das ist, passt auch. Er gab handfeste Hilfeleistungen. Und trotz seiner hohen Stellung verschloss er also seine Augen nicht vor der praktischen Not und vor der Hilfe der Menschen. Und die Gefahr heutzutage, auch in unseren christlichen Gemeinden, ist, dass wir zu einem Versammlungschristentum uns degradieren. Und gerade heutzutage ist es auch angebracht, dass wir handfeste Hilfeleistung geben. Und wir müssen da aufpassen, vor lauter Gottesdiensten und Zusammenkünften nicht den Bedürftigen vergessen, den, der außerhalb unserer Mauern lebt, oder auch den Bedürftigen innerhalb unserer Mauern. Es gibt einen Gottesdienst am Sonntag und es gibt einen Gottesdienst im Alltag. Nach Römer 12 ist unser wahrer Gottesdienst die ganze Hingabe unseres Lebens, die Hingabe unserer Gaben und Kräfte für die Sache des Herrn. Und Jesus hat sich ja ähnlich so verhalten, uns zum Vorbild wie Hiob. Er hat die Kranken gesehen, die sozial Schwachen, die sich minderwertig vorkamen, als Sünder fühlten. Und das ist auch das Gebot heutzutage, ein zupackendes Christentum, Christsein zu führen, Licht und Salz zu sein. Ich bin nicht so der praktische Typ, aber als wir das Haus umgebaut haben, haben mich ein paar Freunde granatenmäßig unterstützt. Einfach Tag für Tag da gewesen, viel gearbeitet und Fliesen gelegt und Rohre gelegt und ausgebuddelt, Beton reingebracht und so. Und ich habe es auch beim Nachbar erlebt, Manuel und Daniela, ein junges Ehepaar, auch gläubig, die sind in unser Nachbarhaus eingezogen. Auch so eine Führung der Freundschaft Gottes. Vorher hatten wir krambelige Nachbarn und jetzt haben wir Nachbarn, wo ich den Nachbaropa spielen darf und mit den kleinen Kindern Scherzkekse bauen kann. Ja, also ganz toll. Und diese praktische Hilfeleistung, ja, wenn einer arbeitslos ist, vielleicht auch mal überlegen, was kann ich vielleicht, wo kann ich helfen, ihm eine Arbeit zu vermitteln. Wenn einer in einer Ehekrise steckt, wenn einer in Tiefs geraten ist. Ich habe immer wieder einen, der ab und zu anruft und seine psychischen Probleme dann mitteilt. Und weil ich selber so mal in so einer Lage war, kann ich ihm, denke ich, schon ab und zu auch da was sagen. Also die Menschen müssen auch das Gefühl haben, dass wir Zeit haben, uns der Sache der anderen anzunehmen. Gibt es diese Folie auch noch? Ja, Hiob nahm sich der Sache anderer an. Der Platz neben einem Bedürftigen ist meistens leer. Und ich vergleiche das immer, dass wir diese praktische Hilfeleistung brauchen, vergleiche ich immer mit dem Krankenhauspersonal. Was würdet ihr sagen, wenn das Krankenhauspersonal plötzlich mehr für die Besucher da wäre als für die Kranken? Ja, ach, schön, dass Sie kommen. Der Herr Doktor wartet auf Sie. Wir wollen Ihnen den neuen Computer zeigen. Wir wollen Ihnen den neuen Kreissaal zeigen. Sehen Sie, da werden die. Hallo Schwester, Hilfe, ich kann nicht mehr. Kann da jemand kommen? Ah, Entschuldigung, es dauert noch ein bisschen. Wir haben gerade so eine wichtige Delegation zu Besuch. Frau Merkel steht auch noch vor der Tür. Ja, also würden wir schon als sehr komisch empfinden. Aber genau das passiert oft. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht für die Gerechten gekommen, ich bin für die Kranken gekommen, ich bin ein Arzt für die Kranken. Und warum ich nicht in so eine große Megagemeinde gehe, ist, weil Gott mir gesagt hat, stärke das Schwache. Und ich weiß nicht, wenn Jesus heute in eine Gemeinde gehen würde, Ich glaube, er wird lieber in eine kleine Gemeinde gehen, als in so eine Megagemeinde, wo er sagt, ach, die können doch alles auch ohne mich machen. Ja, bisschen überspitzt gesagt jetzt, ne? Aber ich glaube, dieses Stärke das Schwache. Und das hat Hiob, genau so hat er gehandelt. Er hat sich der Sache der anderen angenommen. Da muss ich in gewisser Weise ein Stück weit frei sein von mir selber.
Aber
ich denke, das ist das, wo Jesus gesagt hat, die Ernte ist groß. Da hat er nicht gesagt, obwohl ich schön finde, neue Gottesdienstformen und alles, aber da hat er nicht neue Gottesdienstformen gemeint. Wenn Jesus gesagt hat, die Ernte ist groß, wisst ihr, in welchem Zusammenhang er da gesagt hat? Dass viele verschmachtet sind, ohne Schaf, ohne, verloren, ohne Hirten. Dort, wo die Bedürftigen sind, da ist die Ernte. Dort, wo die Kranken sind, da ist die Ernte für das Reich Gottes in erster Linie. Wir haben das in Japan erlebt, da sind kaum Menschen zum Glauben gekommen. Aber wenn sie zum Glauben kamen, dann wahrscheinlich, weil sie eine große Not hatten, ein Problem hatten, mit dem sie selber nicht fertig geworden sind. Nochmal die Schlussverse und dann bin ich auch schon bald durch hier mit dem Hiob 29. Ja, sie hörten mir zu und warteten und schwiegen vor meinem Rat. Nach meinen Worten redete niemand mehr und meine Rede troff auf sie nieder. Sie warteten auf mich wie auf den Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach Spätregen. Wenn ich ihnen zulachte, so glaubten sie es kaum, und das Licht meines Angesichts tröstete die Trauernden. Ich bestimmte ihren Weg und saß oben an und thronte wie ein König über der Schar als einer, der die Trauernden tröstet. Hättet ihr vermutet, dass im Buch Hiob das Wort, wenn ich ihnen zulachte, steht? Wenn ich ihnen zulachte, so glaubten sie es kaum. Das glauben wir auch kaum, dass Hiob mal lachen konnte. Ja? Und hier geht es nochmal ganz stark um Ermutigung. Ermutigung ist der Königsweg im Umgang miteinander. Das sollten wir uns merken. Auch in einer christlichen Gemeinde. Einer trage des anderen Last, sagt Jesus dazu. Oder Paulus sagt, betet füreinander. Liebt einander. Ermutigung. Ermutigung durch handfestes Zupacken. Putztag, wunderbar. Ja? Oder jemandem mal helfen, was zu erledigen am Bau. Ermutigung durch Worte. Das ist auch sehr wichtig. Auch Lob und Anerkennung geben. Man hört ja, oder sagt im Volksmund, Eigenlob stinkt. Aber nicht das Lob von einem anderen. Das stinkt eigentlich nicht, ne? Und wenn der andere mich lobt, dann brauche ich weniger auf mein stinkendes Eigenlob zurückgreifen. Dann habe ich nämlich schon eine ganz gute Vorrat an Lob. Mark Twain, der amerikanische Schriftsteller, hat einmal gesagt, von einem guten Kompliment kann ich 2 Monate leben. Also, das ist, finde ich, nicht schlecht. Ermutigung. Ermutigung auch durch den Gesichtsausdruck. Ja? Lachen, sagt Hiob. Wenn ich ihnen zulachte, so glaubten sie es kaum. Vielleicht war er sonst so streng erschienen. Ja? Freundliches Gesicht, besonders Kinder reagieren darauf. Das wisst ihr ja alle, Mütter und Väter oder wer mit Kindern zu tun hat, wenn man denen was zulächelt oder mal einen Scherz erzählt. Ach, lachen. Ich hatte auf einer Freizeit einen Jungen, der Ben, der hat solch eine Lache gehabt, der hat alle angesteckt. Alle 80 Leute. Wenn der loslachte, da gab es keinen Halten mehr. Ermutigung durch Gesten. Ruhig mal den Daumen hoch bei Kindern oder jungen Leuten. Fester Händedruck. Ermutigung auch durch Fürbitte. Das ist die heimliche Ermutigung, dass wir füreinander beten. Immer nur geben, wer gibt mir? Das ist dann auch die Schlussfrage. Ja? Übrigens, Ermutigung brauchen auch die starken Leute. Man denkt manchmal, ja, der ist in sich so stark, der braucht keine Ermutigung. Aber die starken Leute, die können natürlich eine Minimalleistung auch ohne Ermutigung hervorrufen. Aber wenn man von ihnen Spitzenleistungen erwartet, dann muss man sie ermutigen. Dann sind sie sehr sensibel. Ja? Und überlegt mal, wenn die Tour de France-Fahrradfahrer da den Berg hoch radeln würden, ohne dass die Zuschauer am Rand stehen und klatschen und jubeln und ermutigen, wenn da nur Kühe grasen würden, die würden sich nicht so anstrengen. Ja? Und deswegen, wir strengen uns einfach mehr an. Es kommt mehr Energie in unser Leben, wenn wir einander ermutigen. Aber jetzt kann man einer vielleicht sagen, oh, ich gebe immer nur und ich kriege kaum was zurück. Da gibt es einen guten Rat von einem Schweizer Prediger, der gesagt hat, wenn das so ist in meinem Leben, wenn ich Ermutigung brauche und keiner gibt sie mir, dann bete ich, Herr, ermutige mich, Herr, ermutige mich. Und ein anderer Prediger, der hat gesagt, wenn ich so unten bin, dann gehe ich spazieren, dann mache ich zwei Dinge. Entweder auf meinem Spaziergang bete ich für andere, ohne das Wort mich, mein Ich zu erwähnen, oder ich besuche einen Kranken, dem es viel schlechter geht als mich, mir. Das ermutigt mich wieder. Ein Vers noch aus Sprüche 15, Vers 15. Ein guter Mut ist ein tägliches Fest. Ein guter Mut ist ein tägliches Fest. Ich möchte euch Mut machen. Und das ist die ganz andere Hiobsbotschaft. Die ganz andere Hiobsbotschaft heißt, erinnere dich an die Freundschaft Gottes. Erinnere dich, dass du ein Ermutiger sein kannst. Dass in den Krisen, die dir bevorstehen, in denen du drin bist, Gottes Freundschaft sich verstärken wird. Auch wenn wir im Dunkeln gehen, so ist Gottes Licht da. Am Ende seiner Prüfung ist die Freundschaft nicht zerbrochen, sondern die ist neu aufgeflammt. Der Segen Gottes kam wieder über Hiob. Er wurde wieder reich und angesehen. Und das Leiden, das war eine schwierige, lehrhafte Zwischenstation. Ermutigung, der Königsweg. Amen.